Ja, vor der Lobpreiszeit möchte ich gerne die Schriftlesung lesen. Die steht bei Sacharja und ich lese aus der Guten Nachricht Bibel vor. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne dazu aufstehen. Nach der Schriftlesung kommt die, oder ja doch, bieten die Musiker die Lobpreiszeit an. Wir singen ja nicht mit, aber ich denke, das ist jetzt eine sehr schöne Einstimmung darauf und in Gedanken dann dabei zu sein. Sacharja 9, die Verse 9 bis 10. Der Friedenskönig zieht in Jerusalem ein. Freu dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit. Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselshengst. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab, in Jerusalem und in ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde. Amen.
Ganz vielen herzlichen Dank euch für die Einstimmung. Erster Advent. Erster Advent. Weihnachten neu erleben. Es geht los. Ich muss meinen Kindern ständig erklären, dass zwar erster Advent ist, aber sie noch nicht den ersten Fach da beim Adventskalender aufpacken dürfen. Das ist auch wirklich schwierig, das zu verstehen. Aber so ist es. Deswegen habe ich auch euch noch nichts anderes mitgebracht, aber eine Kleinigkeit habe ich euch doch mitgebracht. Ich habe euch ein Buch mitgebracht und es ist, ja, die Bibel habe ich auch dabei, aber es ist nicht die Bibel. Es ist ein sehr bekanntes Buch, hat den Literaturnobelpreis bekommen oder der Autor hat es dafür bekommen, Buddenbrooks von Thomas Mann. Und ich dachte, ich lese euch da einfach mal ein paar Zeilen vor. Hagenström. Die Nachricht ist da, niemand weiß woher. Sie ist da, wie aus dem Erdboden hervorgekommen oder vom Himmel gefallen und ist überall zugleich. Es gibt keinen Widerspruch, es ist entschieden. Hagenström. Ja, ja, er ist es nun also. Da ist nichts mehr zu erwarten. Die Dame im Schleier hätte es vorher wissen können. So geht es immer im Leben. Man kann nun ganz einfach nach Hause gehen. Sie fühlt, wie das Weinen in ihr aufsteigt. Und? Wie viel habt ihr verstanden? Ja, es geht offensichtlich um einen Herrn Hagenström. Und der ist irgendwas geworden und irgendjemand ist da ziemlich traurig, sogar verzweifelt darüber. Aber mehr können wir nicht sagen aus diesen Zeilen, ne? Wir brauchen mehr Zusammenhang. Wir brauchen die ganze Geschichte. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Weihnachtsgeschichte. Wir lesen sie, hören sie mindestens einmal im Jahr. Na klar, Maria, Josef, Hirten, Jesuskind, Engel. Und es fällt uns aber nicht so auf, wie bei dieser Sache von Thomas Mann, dass uns auch da ganz viel Zusammenhang oft fehlt. Dass wir vieles gar nicht so richtig verstehen. Warum sind denn die Hirten so begeistert über die Geburt von Jesus? Die kannten den doch gar nicht. Es war nicht der Neffe oder was auch immer, das Patenkind, was auf das sie warteten. Nee, sie kannten Maria und Josef nicht. Sie hatten nichts damit zu tun. Warum sind sie so begeistert darüber? Und warum ist diese Geschichte für uns wichtig? So wichtig, dass wir sie jedes Jahr an Weihnachten wiederholen. Und was bedeutet das, wenn dieser eine Engel sagt, Jesus ist der Retter? Aus der Geschichte alleine wird das nicht klar. Wir brauchen Zusammenhang, mehr Zusammenhang. Wir brauchen die ganze Geschichte. Und das ist das Thema heute, die ganze Geschichte von Weihnachten. Diese große Geschichte, die möchte ich gern mit euch betrachten, ne? Von Anfang bis zum Ende. Es ist eine große Liebesgeschichte Gottes mit dieser Welt. Und es geht auch ganz viel um Frieden. Weil das kommt ja auch in der Weihnachtsgeschichte vor, ne, ganz stark. Was singen die Engel, dieser Engelchor? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen. Ja, wo ist denn dieser Frieden? Besonders viel Frieden gab es dieses Jahr nicht, oder? Wenn man so durchgeht, Anfang des Jahres der rechtsextreme Anschlag in Hanau, verschiedene Anschläge islamistischer Art in Frankreich, der quälende Wahlkampf in den USA, der immer noch nicht ganz vorbei zu scheinen scheint, Corona-Diskussionen hoch und runter, ich habe keinen Bock mehr drauf. Wo kommt der Frieden her, den wir so gerne hätten, nachdem wir uns sehen? Wir denken meistens, ja, wir Menschen, wir müssen das doch endlich mal hinkriegen. Endlich mal liefern, endlich mal das schaffen. Es kann doch nicht so schwer sein. Die Politiker auf den Gipfel treffen. Die müssen sich doch endlich mal zusammenraufen und da endlich mal Maßnahmen ergreifen und endlich das umsetzen, damit sie mal Frieden bringen in die großen Krisen dieser Welt, oder? Wo sitzen wir vor den Bildschirmen und sind oft enttäuscht, was sie da erreichen? Und unseren persönlichen Frieden? Für unser Leben, für unser Herz? Wer ist da zuständig? Ja, man kann einerseits sagen, ja, die Politiker natürlich, ne? Aber andererseits irgendwie sagen wir, ja, wir selber sind da zuständig. Da müssen wir liefern. Da müssen wir das hinkriegen. Mein Leben besser in den Griff kriegen, es besser sortieren. Und dann sind ja die ganzen vielen Sätze mit dem Ich muss. Ich muss mehr Nein sagen. Ich muss mehr auf mich achten. Ich muss mich besser organisieren. So denken wir, dass das mit dem Frieden funktionieren soll. Aber ich weiß nicht so recht. Die Bibel sagt uns, unsere Sehnsucht nach Frieden, die ist voll berechtigt. Aber es macht keinen Sinn, nur hier zu sitzen, wo wir stehen, und uns über Frieden nachzudenken. Wir brauchen die ganze Geschichte. Und da möchte ich mit euch reinschauen. Die Sehnsucht ist berechtigt, ja. Aber wir brauchen diesen viel größeren Rahmen, um es in dieser Perspektive zu sehen. Und deswegen fangen wir mal ganz am Anfang an. Ganz am Anfang dieser großen Geschichte. Weil was war denn am Anfang? Am Anfang war Frieden. Die Bibel erzählt uns, wie Gott das ganze Universum erschafft, macht, es ins Dasein ruft, das Leben erschafft. Und da ist Frieden. Alles, was er geschaffen hat, ist sehr gut. Alles ist am richtigen Platz. Ist am richtigen Platz und da ist eine Harmonie drin, ein Frieden. Es war wie im Paradies, kann man sagen. Gut, es war das Paradies. Gott hat uns Menschen aus Liebe geschaffen. Und er hat uns für die Liebe geschaffen, für die Liebesbeziehung mit ihm. Wir brauchen die Liebe Gottes, so wie Blumen die Sonne brauchen. So sind wir. Und genau so war es am Anfang. Die Menschen lebten im Frieden mit Gott und deshalb auch im Frieden mit sich selbst, mit der Schöpfung, miteinander. Und sie lebten gemäß dieser Bestimmung, in Beziehung mit Gott leben und diese Welt pflegen und gut behandeln und bewahren und bebauen. Super. Das ist sozusagen Staffel 1, Folge 1 der Geschichte, die die Bibel erzählt, der Anfang. Und ganz am Ende, wie sieht's da aus? Im Roman darf man ja eigentlich nicht das Ende vorauslesen, ne? Da muss man erstmal die 600 Seiten gelesen haben. In der Bibel darf man das. Und wenn man in die Bibel schaut, was steht da? Da steht, dass da auch wieder Frieden sein wird. Da steht, ich lese mal vor, Herr Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod und keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn Gott sagt, ich siehe, ich mache alles neu. Das ist Frieden, oder? Das ist himmlischer Frieden. Ganz nah bei Gott, ganz genau wie beim Anfang, in Frieden mit Gott und deshalb auch in Frieden miteinander, in Frieden mit Gottes Schöpfung. Ja, und warum ist es dann jetzt so anders? wenn das noch am Anfang war, wenn es am Ende so sein wird? Die Bibel sagt, ja, da gab es was. Da gab es einen Vorfall, einen Störfall, genannt oft der Fall. Da ist was passiert, dass es nicht mehr so ist. Und die meisten kennen da irgend so eine Geschichte mit Adam und Eva und so einer verbotenen Frucht von so einem verbotenen Baum. Und sie haben doch davon gegessen. Und Gott war da irgendwie ganz sauer und überhaupt nicht barmherzig und so streng. Warum eigentlich? So eine Kleinigkeit. Und ist nicht Gott eigentlich selber schuld? Wenn er diesen Baum da hinstellt, hätte er doch gar nicht machen müssen. So denken wir oft. Und ich möchte dir sagen, es ist eine Gnade Gottes, es ist gut, dass Gott diesen Baum dahingestellt hat. Stell dir mal vor, du bekommst ein Haus, dein absolutes Traumhaus. Zimmeraufteilung, Größe genauso, wie du es dir wünschst, Fußböden genauso, Bäder genauso, Vorhänge, alles so, wie du es dir vorstellst. Absolutes Traumhaus, nur ein Haken. Vor den Türen sind Gitterstäbe, vor den Fenstern auch. Du bist da eingesperrt. Ist das noch dein Traumhaus? Die Bäder sind genauso wie vorher, aber die Gitterstäbe davor machen es zu einem Gefängnis. Es ist nicht mehr dein Traumhaus. Und ohne diesen Baum wäre das Paradies ein Gefängnis gewesen. Ein Ort, wo Adam und Eva, die ersten Menschen, gefangen wären. So wäre es gewesen. Aber Gott ist eben kein Tyrann, der uns gefangen hält. Er hat uns aus Liebe geschaffen. Er wünscht sich nichts sehnlichster, als dass wir ihn zurücklieben. Aber er zwingt uns nicht dazu. Er hält uns nicht wie ein Haustier. Er hält uns nicht gefangen. Und deswegen stellt er diesen Baum dahin. Als die Möglichkeit für Adam und Eva, da rauszugehen. Und tragischerweise tun sie genau das. Da ist eine Stimme, die ihnen einflüstert, der Gott, der sieht zwar lieb und großzügig aus, aber in Wirklichkeit ist es ein ganz großer Schuft, der euch das Beste vorenthält, der euch nur klein und abhängig hält. Der ist gar nicht lieb zu euch. Und was ihr eigentlich tun müsst, ist euch befreien, emanzipieren. Denn dann, wenn ihr euch von diesem Gott befreit, dann werdet ihr erst wirklich glücklich sein. Dann wird euer Leben gut sein. So muss es sein. Macht das. Und sie hören auf diese Stimme. Sie geben dem Misstrauen gegenüber Gott Raum und dann überschreiten sie dieses Gebot mit dem Verbot, mit diesem Baum. Dann essen sie davon. Also es geht nicht um die Frucht, welche Frucht es auch immer war. Es geht um dieses Misstrauen, diese Beziehung zu Gott. Und die Möglichkeit, auch dazu Nein zu sagen. Und dann, da kommt genau der Unfrieden her, sagt die Bibel. Da haben wir Menschen uns abgeschnitten. Ich glaube, es war dieses Jahr, dass in Asendorf da so ein Bagger eine Telefonleitung durchtrennt hat und da ein ganzer Ort, eine ganze Leide ohne Telefon, ohne Internet auskommen musste. Man kann auch so leben, aber es ist anstrengender. Nicht dasselbe. Und so sagt die Bibel, sind wir auch von Gott abgeschnitten. So sind wir, so leben wir. Die Menschen fingen an, einander zu misstrauen, sich voreinander zu schämen, Angst zu haben vor Verurteilung, Verachtung, bösen Blicken. Und da zieht man sich zurück. Sie fingen einander an zu beschuldigen. Nee, der ist ja schuld, die ist ja schuld, die war ja eigentlich ganz am Anfang. Der hat angefangen. Ich habe ja nur reagiert. Gab Konflikte und es gibt nicht lange danach schon den ersten Mord. Und auch die Welt ist nicht mehr dieselbe, sagt die Bibel. Krankheit, Leid und Tod. Das alles, was am Ende aufgehoben wird, das ist seit dem Fall eben der Fall. Wir Menschen, wir sind wie so ein Kind, das sich im Kaufhaus verlaufen hat. Es sieht die ganzen vielen Spielsachen, die ganzen schönen Dinge. Es läuft zwischen die Regale. Und reißt sich los von den Eltern, sieht die Eltern nicht mehr, findet sie nicht mehr. Und Gott? Die Bibel sagt, Gott ist wie so ein Vater, wie so eine Mutter, deren Kind im Kaufhaus verloren gegangen ist. Ich weiß das noch, wie das war, wo meine Tochter mal verloren gegangen ist. Da wird die Liebe zu einem riesigen Schmerz, zu einer riesigen Sehnsucht. Man kann nicht anders als suchen, 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 bis man dieses Kind wieder gefunden hat. Und genau das ist das, was Gott tut. Seit dem Fall. Die ganze Geschichte dieser Welt ist eine Geschichte, wo Gott seine verlorenen Kinder, seine verlorenen Geschöpfe sucht. Ihnen hinterhergeht. Sie ruft. Sie einlädt. Aber nie sie zwingt. Das ist dasselbe wie im Paradies. Kein Zwang. Gott sucht sich ein Volk aus, das Volk Israel, und sagt, im Kleinen mache ich es mit denen so, wie ich es eigentlich mit allen machen wollte. Das Problem ist nur genau dasselbe wie bei Adam und Eva, dieses Misstrauen gegenüber Gott. Der gibt uns nicht genug. Wir brauchen noch eine zweite Meinung, eine zweite Versicherung bei den anderen Göttern. Auch dieses Misstrauen, auch dieser Ungehorsam. Und dann sagt Gott, es braucht was ganz Neues. Muss er schon immer. Er sagt, ich muss selber kommen. Ich muss selber kommen. Ich muss was ganz Neues tun. Ich komme selbst in diese Welt. Was sagt er dem Volk Israel? Und sie fragen sich, wie soll das aussehen? Wie soll das vonstatten gehen? Wann wird das sein? Und Weihnachten ist genau der Moment, wo das passiert. Weihnachten ist der Moment, wo Gott das Unvorstellbare tut. Dass der große, mächtige Gott, der Schöpfer dieser Welt, der all das in seiner Hand hält, dass der so klein wird und so hilflos wird wie dieses Kind in der Krippe. Ja, genau so wird er. Dass der große Gott, der Schöpfer dieser Welt, der Herrscher dieser Welt, so klein wird, um uns zurückzulieben, um uns zu retten. Deswegen singen die Engel in der Weihnachtsgeschichte: Der Retter ist euch geboren. Christus der Herr. Das ist die große Bedeutung, der große Rahmen um die Weihnachtsgeschichte, dass der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der uns geschaffen hat für die Liebe und für den Frieden, dass der nicht ruht und nicht rastet, um uns zurückzulieben, und dass der sogar über alle Grenzen geht, die Grenzen des Vorstellbaren, die Grenzen der Bequemlichkeit. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er wird geboren an Weihnachten. Das ist der Schlüsselmoment der Weltgeschichte, der große Wendepunkt. Und da passiert das, ne? Das, was die Engel singen. Ehre sei Gott in der Höhe, weil Gott so was Unvorstellbares tut. Friede auf Erden den Menschen, weil durch diesen Jesus Christus der Frieden kommt, den wir Menschen nie selbst machen können. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Gut, ja, wir leben doch irgendwie nach Weihnachten. Warum sehen wir dann so wenig von diesem Frieden? Warum ist dann all das so, was ich vorhin so aufgezählt habe? Warum ist das also, was wir selbst in unserem Herzen fühlen und wissen, was da ist? Weil Gott uns seinen Frieden eben nicht aufzwingt. Es kommt der Zeitpunkt, ne, das Ende, wo Gott auch sagt, jetzt ist die Zeit vorbei. Aber noch gibt Gott uns Zeit zu reagieren auf das, was er getan hat. Und er ist weiter dabei, sich bemerkbar zu machen, zu suchen, zu rufen, anzuklopfen, Hinweise zu geben. Wie tut Gott das? Meistens tut das durch andere Menschen. Ich bin sicher, ihr habt das schon erlebt, dass Menschen für euch so ein Fenster zum Glauben waren, so ein Anstoß zum Glauben waren. Manchmal greift Gott zu ganz anderen Mitteln. In der Weihnachtsgeschichte, da nutzt der Engel. Gibt es auch heute teilweise noch. Selten, aber es gibt es. So macht das bei den Hirten. Und den sogenannten Heiligen Drei Königen, Astrologen waren das, denen gibt er da so ein Himmelsereignis. Da, wo sie so scharf drauf waren. Und das setzt sie so auf die Spur, dem nachzugehen. Ich bin sicher, dass Gott auch bei dir schon sich bemerkbar gemacht hat. Auf die eine oder andere Weise. Vielleicht merkst du es, vielleicht fällt es dir noch gar nicht so auf, dass Gott da die Anstöße gibt. Ich liebe dich. Ich sehne mich nach dir. Ich will nichts sehnlicher, als dass du wieder bei mir bist. Dafür habe ich alles getan. Ich bin weiter dabei. Ich will dir meine Liebe. Ich will dir meinen Frieden schenken. Um diese Geschenke geht's eigentlich an Weihnachten. Ihr merkt, Weihnachten ist so viel mehr als Maria, Josef und alles, was wir da drum noch so sehen. Weihnachten ist der Schlüsselmoment in dieser ganz großen Liebesgeschichte Gottes mit dieser Welt. Und jetzt stehen wir da, ne? Im Jahr 2020, erster Advent, über 2000 Jahre nach Weihnachten. Und die Frage ist, wie siehst du dich? Wie reagierst du auf das? Welcher Botschaft glaubst du? Glaubst du der Botschaft, dass es alleine auf dich ankommt? Dass du halt dein Leben noch ein bisschen fester in den Griff nehmen musst, damit es auch mit den Nachbarn klappt und mit dir selber klappt und mit dem allen klappt, was du dir so vorstellst? Dass du dich noch ein bisschen fester bemühen musst, noch ein bisschen mehr im nächsten Jahr, dann vielleicht. Oder glaubst du dieser großen Geschichte, die Bibel erzählt, dass es Gott ist, der Frieden und Liebe schenkt. Dass er schon lange dabei war, bevor wir angefangen haben zu atmen. Dass er dich liebt, dass er dich sucht und dich zurücklieben, dich zurückgewinnen möchte. Dass dein Leben so klein und groß oder so wenig bedeutend oder so groß bedeutend es auch aussehen mag. Dass es reingehört in diese noch viel, viel größere Geschichte Gottes mit dieser Welt. Was glaubst du? Wie siehst du Weihnachten? Ich lade dich ein, gerade in dieses Weihnachten, gerade in diesem Jahr, wo vieles so komisch war, dass du dich neu mit Weihnachten beschäftigst. Weihnachten neu erleben, das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Neu mit Weihnachten beschäftigen und Weihnachten neu erleben. Nächsten Sonntag geht es um die Frage, muss der Verstand draußen bleiben? Ist die Weihnachtsgeschichte nicht viel zu fantastisch, um wahr zu sein? Sei dabei. Ich wünsche dir, dass du Weihnachten neu erlebst, dass du merkst, es geht nicht um eine moralische Kiste. Irgendwie darum, dass wir alle uns bemühen müssen, gut zu sein und dann kommt Gott so wie der Nikolaus und die einen kriegen eine Belohnung und die anderen kriegen eine Rute. Nein, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir alle wie dieses Kind uns verlaufen haben. Dass Gott uns alle sucht, zurückruft, einlädt zu sich, zu nach Hause kommen bei ihm in seiner Liebe, in seinem Frieden. Und das brauche ich jeden Tag. Ich danke Jesus dafür, dass ich mit ihm leben darf. Ich brauche diesen Frieden, diese Liebe jeden Tag. Ich bitte ihn darum, dass er in all meinem Unfrieden, der da ist, auch in mir, dass er mir diesen Frieden gibt. Ich suche ihn bei ihm. Ich bin dankbar, wo ich ihn immer wieder finde. Gott schenkt ihn uns, in Jesus. Ich wünsche dir das, dass du dieses Jahr im Kopf und im Herz ganz neu verstehst und erfasst, was der Engel den Hirten sagt. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Auch dich. Heute ist für uns in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Ich bete. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für die Adventszeit, die jetzt losgeht. Ich glaube, wir haben sie dieses Jahr ganz besonders nötig. Ich danke dir für all die schönen Sachen, die trotzdem möglich sind, die Lichter, die da scheinen, aufgebaut werden, die so Freudenbotschaften oder so kleine Lichtimpulse sind in unserem Leben. Und ich danke dir für die viel tiefere Bedeutung, die Weihnachten hat, dass du das Licht der Welt bist, das Licht, das unsere Dunkelheit hell macht, das mitten reinkommt. Danke, dass du, Jesus, das bist, der in diese Welt reingekommen ist und der heute gegenwärtig ist durch deinen Heiligen Geist. Lass uns dieses Licht sehen. Lass es uns spüren, wie es uns wärmt. Du weißt, was uns da im Wege steht, was uns davon abhält. Mach uns da den Weg frei, dass wir die Tür hochmachen und dass du einziehst, dass wir dich ganz neu erleben, dieses Jahr, dieses Weihnachten. Erfüll du uns mit deiner Liebe und deinem Frieden, Jesus Christus. Amen. Ja, wir sind am Ende dieses Gottesdienstes. Ich darf euch gleich bitten, dass wir das Gebäude relativ zügig verlassen. Wir hören dabei ein letztes Lied, das uns das so versüßt. Ich erinnere nochmal an die Listen, die es gibt für Weihnachten und für diese Projektgruppe. Die Kollekten kann, erinnere ich auch. Und ich darf euch jetzt noch den Segen Gottes zusprechen. Der gilt für eure Gespräche draußen, der gilt für diesen Sonntag und auch für die neue Woche. Lass uns dazu aufstehen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, wie so ein Stern, der die Sterndeuter auf den Weg führt, und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden, den Frieden, den nur Gott durch Jesus Christus geben kann. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht in den Frieden. Amen.